Der Change Labor Podcast.
Teil 1 der Podcast-Serie, warum wir arbeiten. Warum stehen wir morgens auf und tun, was wir tun? Warum bauen Menschen Unternehmen, backen Brot, entwickeln Ideen, führen Teams, obwohl es einfacher wäre, es nicht zu tun? In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die ihre Arbeit ernst nehmen, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Unternehmerinnen, Handwerkerinnen, Gestalterinnen, die mit dem, was sie tun, unsere Wirtschaft und ein Stück auch unsere Gesellschaft prägen. Wir reden über Arbeit als Broterwerb, als Verantwortung, als Berufung. Über Sinn und Widersprüche, über Zweifel und Erfolg, über Geld und das, was man dafür nicht kaufen kann. Warum wir arbeiten, ist kein Business-Podcast im klassischen Sinn. Es ist ein Gespräch darüber, warum Arbeit mehr ist als ein Job und was sie über uns verrät. Manche Menschen kommen früh zu ihrem Beruf. Andere brauchen Umwege, Zweifel und ein paar Jahre Lebenserfahrung, um zu merken, was sie wirklich tun wollen. Stefan Macher gehört zur zweiten Sorte. Er ist Bäcker und Unternehmer und jemand, der die Arbeit nicht als Karriere versteht, sondern als Handwerk mit Haltung. In seiner Backstube geht es nicht um Tempo, Trends und große Versprechen, sondern um das Ursprüngliche, um Zeit, Zutaten, Geduld und Verantwortung. Wir sprechen darüber, warum man sich bewusst für einen anstrengenden Beruf entscheidet, was gutes Brot mit Vertrauen zu tun hat und warum Arbeit manchmal erst dann Sinn ergibt, wenn man sie nicht mehr optimieren will. Eine Folge über Brot und über die Frage, warum wir arbeiten. Guten Morgen, wir sind in der Bäckerei Macher mit Stefan Macher, dem Chefunternehmer. Und es duftet herrlich nach Brot. Und ich möchte immer so kurz einsteigen mit meiner eigenen Herleitung, warum ich überhaupt da bin. Und das war, weil ich einmal gesucht habe nach Sauerteigbrot. Und da gibt es eigentlich relativ wenig Geschäfte, die dann das Google auswirft. Mhm. Und eines war zufällig gleich bei mir ums Eck. Also ich wohne da 500 Meter weiter entfernt. Und siehe da, das war also wirklich ein Glücksgriff für mich und es war erstaunlich für mich. Also wir haben schon offenbar jahrelang nebeneinander gewohnt, ohne dass ich was gewusst hätte. Und bin dann dabei für sehr herrlichen Brot gelandet. Ja, und zudem hat mich das auch interessiert, was auf der Homepage steht. Mhm. Dass das offenbar auch fast philosophisch ist oder so ein sehr persönlicher Werdegang.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und vielleicht, dass wir mal damit beginnen, dass du kurz deinen Werdegang erzählst, wie du letztlich hier gelandet bist. Mhm, ja, wie du Bäcker geworden bist, wie du Unternehmer geworden bist, was vorher war.
Und guten Morgen erstmal. Willkommen in der Bäckerei Macherbrot. Also bei mir ist das Ganze so entstanden, ich war eigentlich schon jahrelang immer Bäcker. Also ich habe Bäcker gelernt, mit 14 habe ich den Beruf gelernt als Bäcker. Ey, gar nicht weit weg von hier in der Linzerstraße. Das war noch die Bäckerei Felber damals. Mhm. Da war noch die Bäckerei unten, wo jetzt eine Tankstelle ist daneben und ein Wohnhausgebäude ist dort gebaut worden. Dort habe ich eigentlich meine Lehre gemacht und war dann anschließend in einer kleinen Bäckerei auf der Kopfstraße, so der Bäckerei Ackerl damals. Der hat aber dann zugesperrt und bin dann schlussendlich bei der Bäckerei Mann gelandet. Da war ich dann 14 Jahre unterwegs oder habe dort gearbeitet und durfte mich ziemlich frei entfalten. Habe dort sehr viele Lehrlinge ausgebildet und eigentlich komplette Abteilungen habe ich gemeinsam mit einem zweiten noch geführt. Und der Drang war halt immer schon zur Selbstständigkeit. Jetzt, weil ich eben gesehen habe, okay, es geht noch besser eigentlich und alles das konnte man selbst nicht umsetzen, was man halt, wenn man irgendwo angestellt ist, dann muss man halt schon nach der Philosophie von denjenigen arbeiten. Und habe dann die Meisterprüfung gemacht zur Bäckermeister und habe dann damals noch bei der Bäckerei Mann gekündigt und bin dann zur Firma Stammarkt, das ist die Stadtlauer Malzfabrik im 22. Bezirk. Dort habe ich dann angefangen als reisender Bäckermeister, eben, dass ich mal komplett was anderes sehe oder dass ich mal rauskomme aus der Produktion selbst und habe dort eigentlich dann komplett Wien, Burgenland und Niederösterreich bis raus, bis zu St. Valentin, alle Bäckereien und Konditoreien betreut, als reisender Backmeister praktisch, wenn es irgendwo Probleme gegeben hat, dann bin ich gekommen und habe versucht, einer zu helfen. Oder eben unter anderem auch natürlich Produkte zu verkaufen, was ich eigentlich nie in der Bäckerei gehabt habe, direkt vor Ort jetzt, weil ich nur in der Backstube gewesen bin. So wie dort eben, dass ich direkt verkaufen musste. Und das hat mir sehr getaugt und ist auch sehr gut angekommen. Und ja, der Vorteil war halt das, ich habe wirklich hinter alle Kulissen schauen dürfen und überall, wo es ein Problem gegeben hat, wegen dem bin ich ja gekommen, war das dann eigentlich so im Endeffekt, du bist reingekommen und hast sofort das Problem erkannt und innerhalb nicht einmal einer Stunde war eigentlich das Problem meistens immer gelöst. Also es gab keinen Fall, wo man es nicht gelöst hat.
Was war das zum Beispiel?
Das sind Kleinigkeiten. Also das ist halt in der Bäckerei, kommt so viele Faktoren drauf an. Das beginnt schon beim Rohstoff selbst. Mhm. Dann auf die Teigtemperatur natürlich oder Raumtemperatur. Generell von den Rohstoffen, vom Mischverhältnis jetzt her, ob der Teig gut ausgemischt ist oder nicht. Vom Aufarbeiten her, da kann man auch sehr viele Fehler machen. Wie man das aufarbeitet, das Ganze, ob man zu viel Luft rauswirkt zum Beispiel. Oder wenn man, je nachdem, halt, was man halt machen möchte, dann gibt es natürlich auch dann die Backfehler. Dann die Teigführungsfehler, wie lange dieser Teig steht. Das ist dann sehr, sehr viele Parameter von Anfang bis zum Schluss, was man da beachten muss. Und dadurch, dass ich wirklich sehr viel gesehen habe und eigentlich immer auf Fehler getrimmt gewesen bin, kann man das sofort ausschließen. Ja. Also man sieht ein Brot zum Beispiel und es ist zum Beispiel unten aufgerissen und dann weiß man sofort, okay, wo der Fehler liegt und man kann dort ansetzen. Mhm. Und meistens ist es aber dann auch so gewesen, dass immer so wie der Hofer zum Beispiel die Werbung macht, zurück zum Ursprung, war auch eigentlich immer zurück zum Ursprung ein Fehler in alle Bäckereien, wenn irgendwo ein Gepäcksfehler gewesen ist. Eben durch den Druck oder die Schnelligkeit sind dann sehr viele Parameter übersehen worden. Und wenn man dann gesagt hat, okay, mach nochmal alles so von Anfang bis zum Schluss, so wie es gehört, das Rezept, hat es meistens gepasst. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, so wie du vorher gesagt hast, mit Sauerteig, dass man eben langzeitgeführte Produkte macht und so weiter. Mhm. Genau. Und schlussendlich war ich dann in Burgenland auch unterwegs. Waren wir dann im Kursrat. Guten Morgen.
Unser Interview führen wir im Verkaufsraum der Bäckerei auf der Wiener Linzer Straße. In regelmäßigen Abständen kommen Kunden herein. Von allen kennt Stefan ihre Geschichte, ihre Brotwünsche, aber auch ihre Probleme und Sorgen. Fast klischeehaft für den Nahversorger als Seelenanlaufstelle. Am Land eine Selbstverständlichkeit, in der Großstadt eine Rarität. Besonders augenscheinlich auch, dass der benachbarte Frisiersalon, der Stefans Frau gehört, sein Wartezimmer längst in die Bäckerei verlegt hat. Versorgung inklusive.
Guten Morgen, der Herr, grüß Sie. Bitte schön. Ein Ding gemacht, sehr gerne. Wie geht's Ihnen?
Danke.
Noch verkühlt?
Nein, natürlich nicht mehr, ja. Aber irgendwie, das muss blieben sein, weil man hat so eine Müdigkeit, so komisch.
Oh je. Ja, 5,60 Euro bitte daher.
Bitte?
5,60 Euro.
Richtig.
Sehr schön, danke schön.
Okay.
Wünsche Ihnen gute Besserung.
Ja, danke. Ja, es ist nur
ein bisschen
Okay.
War nicht mehr. Genau. Danke schön, wiederschauen, Papa. Das war ein pensionierter Pfarrer.
Ein Pfarrer.
Ein Pfarrer, ein Pensionierter, genau.
Du kennst deine Kundschaft fast.
Alle, ja. Also wir da oben ist es hauptsächlich, ist es nur Stammkunden, eben Vorbestellungen und so weiter, was wir da haben. Genau. Und es war dann eben so, dass man dann, dass ich einen Kunden hatte in Burgenland unten und der hat eben gesagt, die Bäckerei Wild war das damals, er will verkaufen, beziehungsweise will aufhören, er ist ausbrennt, er kann nicht mehr. Und dann ist eben mir die Idee gekommen, okay, passt, recht gut, ich habe auch gerade einen Lebenswandel privat und das würde gut reinpassen, ich probiere das einfach. Mhm. Und somit haben wir das Ganze dann umgesetzt, ein Jahr habe ich gebraucht, bis wir das finanziell ein bisschen aufgestellt haben, das Ganze, und habe dann November 2021 die Bäckerei übernommen und einige neue Produkte eingeführt und ja, habe mich einfach bekannt gemacht am Markt. Und mittlerweile ist mir das auch schon sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Ich würde gerne auf diesen Wechsel auch, das hast du jetzt so eigentlich so fast überspielt, aber eigentlich ein ziemlich gravierender Umstieg, also vom fast beraterischen Ingenieur, Consultor intern, gesagt, bis zum selber handarbeitlich, handwerklich zu arbeiten, ist eigentlich ein ziemlicher Umstieg.
Auf jeden Fall, ja. Also vor allem, wenn man es gewohnt ist, dass man, wenn man jetzt irgendwo für jemanden arbeitet, das sagt man, okay, man macht halt seine Arbeit. Und wenn es erledigt ist, dann geht man nach Hause und fertig, hinter mir die Sintflut. Ich meine, das war bei mir persönlich eigentlich nie so der Fall. Ich habe mich dann auch natürlich auch außerhalb meiner Arbeitszeit immer damit beschäftigt, wie man was anderes unterstützen kann oder helfen kann. Aber im Endeffekt ist jetzt der Umstieg halt so. Ich stehe in der Backstube, ich sitze selber im Büro, ich mache selbst meinen Verkauf, ich gehe selber einkaufen, also der komplette Tag ist ausgebucht mit Aktivitäten oder Arbeit, sagen wir so. Ja. Genau. Also es ist schon eine Leidenschaft und wenn die Leidenschaft für den Beruf nicht da ist, dann macht man das auch nicht. Ja. Das ist.
Und was ist die Leidenschaft? Was?
Die Leidenschaft generell, Brot herzustellen oder gutes Gebäck herzustellen, wo man einfach Kunden glücklich machen kann, wenn der kommt und sagt, boah, das ist ein geiles Brot. Und das ist für mich eines der größten Lobe, sage ich mal so, ja. Und das ist halt was Schönes. Und es macht einfach Spaß.
Ja. Was macht ein geiles Brot aus?
Für mich ist ein geiles Brot, also so wie wir unser Bauernbrot zum Beispiel herstellen, wo ich das Brot komplett mit einem Natursauerteig produziere. Und noch zusätzlich steht dann unser Brot praktisch 20 Stunden in der Kühlung. Das heißt, in dieser Zeit werden schon die ganzen Zuckermoleküle vorab gebaut, was der Körper dann nicht mehr selber machen muss. Und der kann es natürlich auch dann leichter verwerten. Das sind eben diese Probleme, was die Leute heute haben, wenn die dann zu mir kommen und sagen, ja, sie also können kein Brot mehr essen, das Weizen, das ist so schlecht hin und her. Und sie vertragen das alles nicht mehr, sie kriegen Blähungen, bla 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 und sie haben eine Glutenunverträglichkeit. Ich sage, nein, das haben sie nicht. Sage, sie essen einfach nur das falsche Produkt. Ja. Sage, kostet mehr Brot, da ist auch Weizen drinnen, unser Bauernbrot ist mit 10% Weizen und 90% Roggen. Und sie sollen das dann einfach probieren und das nächste Mal, wenn es kommen, sollen sie mal Feedback geben, wie das Ganze abgelaufen ist, ob sie wieder Beschwerden gehabt haben und so weiter. Und ich habe jetzt eigentlich 99% der Kunden sind wirklich gekommen, die haben gesagt, nein, das ist so super, ich habe überhaupt keine Beschwerden, was ist da anders da? Und eben das ist der Unterschied, wenn wir das Brot lange führen, ich meine, einige Bäckereien machen es zum Glück, Gott sei Dank, dann hat man eben schon den Vorteil, eben, dass man diese Zuckermoleküle vorab bauen kann, was der Körper dann nicht mehr machen braucht. Und dieser Prozess funktioniert einfach viel, viel besser im Körper.
Aber es braucht alles, dauert.
Das dauert einfach.
Langzeit geführte
Teige. Wie gesagt, unsere Teige stehen 20 Stunden und das ist eigentlich der Trick dahinter und mehr ist es nicht.
Und ist das das schon, was den Unterschied ausmacht, zum Beispiel zu einem Supermarkt, wo die Zeit die wahrscheinlich nicht?
Ne? Definitiv, genau, die Zeit haben die nicht, weil eine Großbäckerei, die hat einfach meistens die Räumlichkeit dann nicht auch dazu, wenn sie so viel produzieren, dass sie sagen, wir können das komplette Brot jetzt da irgendwo in die Kühlung jetzt da reinstellen, wo es dann 20 Stunden gelagert wird, dann muss das halt schnell gehen. Also da werden dann irgendwelche Zusatzstoffe noch reingeben oder eben mit Hefe gearbeitet. Auch viele fahren dann auch mit Sauerteig natürlich. Aber zusätzlich kommt dann noch irgendein Triebmittel rein. Einfach, dass der Prozess beschleunigt wird. Und dann ist das Brot halt schon fertig gebacken innerhalb von 3 Stunden. Und das ist halt der Unterschied. Ja, da ist nichts gestanden und da wurde nichts abgebaut. Und du isst halt die kompletten Zuckerstoffe, sage ich mal. Ja. Und der Körper hat dann viel zum Tun. Und natürlich ist das dann die Unverträglichkeiten oder diese Blähungsgeschichte, was die ganzen Menschen haben. Ja.
Sehr interessant. Ja. Uns ist Aufgabe, wir haben es jetzt vor ein paar Monaten oder Wochen, seit ich da kaufe. Also wir hatten jetzt nie so Schwierigkeiten mit Unverträglichkeiten, aber uns ist aufgefallen, dass es viel länger hält.
Das kommt noch dazu. Ja.
Ein Brot von dir hält fast eine Woche.
Eine Woche,
also,
ja.
Also kann ich diese Zyklen, wenn du da bist.
Also solange es nicht zum Schwimmen anfängt, halt sicher
eine Woche. Definitiv, wo ein anderes Brot so nach 2-3 Tagen fertig ist.
Genau. Und das ist eben auch in diesem Reifeprozess, hast du nicht nur natürlich jetzt diesen Vorteil von der Unverträglichkeit, sondern du hast auch eine bessere Geschmacksbildung natürlich und eben diese Frischhaltung kommt nur dazu, was dann auch vom Vorteil natürlich ist. Ja.
Apropos Sauerteig. Sauerteig ist unbequem. Er lässt sich nicht beschleunigen und auch nicht optimieren und auch nicht auf Knopfdruck liefern. Vielleicht fasziniert er uns deshalb so sehr. In einer Welt, die ständig schneller wird, erinnert uns Brot daran, dass manches nur dann gut wird, wenn man es in Ruhe lässt. Und noch etwas fällt mir beim Zuhören ein. Ich mag es, wenn jemand sein Handwerk versteht.
Und so wie doch zum Beispiel bei unserem Dinkelmalzbrot, das ist ein reines Dinkelbrot, auch mit Natursauerteig, da wird dann ein gewisser Teil vom Mehl wird dann abgekocht. Das heißt, das Wasser wird aufgekocht, da kommt dann 1:2 Teile Mehl dazu, wo dann schon die Stärkeverkleisterung passiert. Das heißt, die Stärke ist dort aufgeplatzt, das Wasser wird schon gespeichert und das kann er dann beim Backen nicht mehr hergeben. Das heißt, wenn du das dann drunter mischst unter den Teig, wird kein Wasser mehr freigesetzt, weil das eben schon gespeichert worden ist. Ja. Mhm. Und da ist auch dann wieder diese Langzeitführung bzw. die Frischhaltung da, was das Ganze besonders ausmacht, sage ich mal.
Jetzt bin ich natürlich kein Fachmann, aber Malz höre ich sehr wenig, sehr selten beim Brot. Ist das eine neue Entwicklung oder was?
Nein, es ist eigentlich überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe vorher bei der Firma Stammer gearbeitet. Das ist die Stadtlauer Malzfabrik. Und das sind eigentlich die ersten Malzhersteller gewesen, was man früher schon bei den Semmeln, wir geben es auch für die Semmeln hinein, dazugegeben hat. Das ist ein inaktives Malz. Also es gibt auch ein aktives Malz. Von dem bin ich halt nicht so ganz begeistert jetzt, weil man über diese Langzeitführung zu viel abbaut. Das heißt, ich habe zu viel Stärkeabbau. Und ich gebe gerne ein inaktives Malz hinein, wo keine Enzymaktivitäten mehr vorhanden sind. Und das macht natürlich auch dann den Geschmack wiederum aus und auch die Frischhaltung.
Wie bist du zu deinem, kann man sagen, Brotportfolio, also ein bisschen komisch vom Begriff her, aber zu deinem Sortiment? Wie bist du auf das gekommen, dass du sagst, schlage ich da gerade 8-9 Brotsorten, 7-8-9 Brotsorten, das ist so meine Mischung. War das ein Experimentierstatus oder hattest du das im Kopf gehabt?
Eigentlich nicht. Das ist eigentlich der Standard, ja. Also ich habe geschaut, dass wir ein Roggenbrot haben, dass es ein Mischbrot gibt. Dinkel ist immer die Frage, also das ist sowieso immer der Boom bei den ganzen Leuten, dass man gescheites Dinkel Malzbrot jetzt haben, ein langzeitgeführtes, was ähnlich ist zu einem Bauernbrot schon hin von der Konsistenz jetzt, ja. Und dann eben ein Dinkel Vollkornbrot und dann eben ein Nussbrot oder irgendwelche Spezialbrote, die was man halt immer wieder dazu gibt. Sonnenblumenbrot, Kürbiskernbrot, dann eher sowas Ausgefalleneres, das ist dann schon eher die andere Richtung, wo ich dann sage, okay, ich möchte ein bisschen mehr in in Gesundheit auch wieder gehen. Das ist so ein Vitalpilzbrot. Mhm. Da kommen dann Shiitake-Pilze dann hinzu. Ist ein komplettes Weizenbrot, aber auch langzeitgeführt über 20 Stunden. Und das schmeckt einfach genial, ja. Ja, ja. Und die Shiitake-Pilze sowieso, generell Pilze sind sowieso auch im Kommen und eine ganz gesunde Geschichte.
Ja. Gibt es sowas wie Trends, die nachgefragt werden von Kunden?
Von meinen Produkten jetzt her? Ja, schon. Also das Ding im Malzbrot ist gang und gäbe. Also da habe ich eine Kundin zum Beispiel, die ist vorher gerade gekommen. Die bestellt jede Woche 6 Brote, Dinkel Malzbrote, und die gefriert sie eins aus und nimmt es raus, sagt sie, das ist super, sie kriegt nirgendwo ein anderes Brot her. Oder auf den Märkten, wenn wir stehen, ist auch unser Bauernbrot und das Dinkel Malzbrot und das Dinkel Nussbrot.
Ja.
Das sind halt die gängigsten Renner, sage ich mal, bei uns.
Schauen wir nochmal auf die Firma zurück. Mhm. Also wir waren jetzt bei Gründung, ja, ja. 21. November 2021,
genau.
Wie ging es dann weiter?
Ja, es ging weiter, dass ich eigentlich gleich hardcore in Corona-Zeit begonnen habe. Mhm. Das war eigentlich der Start in der Corona-Zeit, genau. Dann habe ich das, einen Monat habe ich das betrieben, war natürlich tagtäglich, also permanent munter in der Nacht, im Tag, habe dann auf aller Krampf oder Mühe wollte ich alles auf einmal umstellen, was mir aber dann sehr zurückgehalten hat, weil ich hatte dann auch Corona und man durfte natürlich nicht raus und war eingesperrt dann in meinem Büro. Dann habe ich mal wirklich Zeit gehabt, 3 Wochen im Büro zu sitzen und nachzudenken, was machen wir jetzt. Dann habe ich sowieso mal das Computersystem lernen müssen, weil das war von heute auf morgen. Mhm. Habe ich mal komplett alles studiert, wie man da was besser machen könnte und so weiter. Und habe auch gelernt, ein bisschen zu delegieren, dass ich nicht alles selber mache. Und das hat eigentlich am Anfang relativ gut funktioniert, bis eben dann in der Corona-Zeit noch dazu gekommen ist, dass die ganzen Rohstoffpreise natürlich massiv in die Höhe geschossen sind. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit fast um 100% Steigerung gehabt an die Rohstoffe. Das war eigentlich das größte Problem damals. Noch dazu, dass man zuerst das Mehl habe ich eingekauft. Ich brauche ca. 12 Tonnen Mehl im Monat. Ich habe damals eingekauft um 29 Cent das Kilo Mehl. Und das ist dann raufgeschossen auf 56 Cent. Und das Ganze hat es natürlich verschwert, ja. Und ja, noch dazu ist dann auch gekommen, was haben wir dann noch gehabt, war, dass sie uns direkt im Ort, dort wo das gewesen ist, weil das ist halt in Steinbergdörfel, ist ein kleines Dorf, haben sie dort dann auch gemeinsam brauchen jetzt einen neuen Asphalt und haben eigentlich vor meiner Bäckerei den kompletten Asphalt aufgerissen. Das heißt, es konnte dort auch keiner mehr durchfahren. Mhm. Und es war dort auch Totenstille. Da habe ich eigentlich dann begonnen. Warte, ich muss kurz zum Telefon. Ganz kurz. Ja, wer sind? Hallo. Bitteschön.
Haltung. Wenn man Stefan zuhört, merkt man schnell, es geht hier nicht um Rezepte, es geht um Entscheidungen. Jede Temperatur, jede Ruhezeit, jede Zutat ist auch ein kleines Ja oder ein Nein zu einer bestimmten Art, die Welt zu organisieren. Brot ist nie nur technisch, es ist immer auch eine Haltung.
Das klingt nach Backstube.
Genau.
7 Kilogramm.
Okay. Mein Sohn ist in der Backstube.
Okay, ja.
Der ist jetzt nach dem Bundesjahr, der hat auch Bäcker gelernt. Also 2 Söhne habe ich, die haben beide Bäcker gelernt. Einer ist noch nach wie vor bei mir in der Backstube. Der ist halt nach der Bäckerei, ist er zu mir gekommen. Der war nach der Bäckerei, nach dem Bundesjahr. Praktisch ist er zu mir gekommen dann und hat bei mir auch angefangen zu arbeiten. Und der ist mittlerweile tagtäglich auch bei mir. 7 Tage die Woche meistens und arbeitet brav.
Genau. Macht dem Spaß auch, oder? Mal schauen.
Ob es dem Spaß macht, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber er macht seine Arbeit brav. Ja. Und er ist wirklich jeden Tag da und abrufbereit.
Ja.
Ob er Spaß hat, muss man selber fragen. Das kann ich nicht so beurteilen.
Ja.
Genau.
Ja, dann, aber zu der Idee.
Grüß dich.
Genau, ist es schon.
Genau, wir sind dann.
Ja, dann sind stehen geblieben, gesagt, mit den Problemen im Ort.
Genau, im Ort haben sie den Asphalt aufgerissen und dann natürlich ist auch keiner mehr gekommen zu uns. Nur mit den Leuten, die was dort gewohnt haben, die haben halt gewusst, okay, die Bäckerei gibt's noch, sind halt zu mir gekommen auf Brot und Kaffee. Und dann ist eben die Idee entstanden, dass man sagt, okay, man macht jetzt da einen Verkauf aus einem Anhänger. Und da haben wir dann einen Anhänger organisiert von einer anderen Bäckerei. Da haben wir da einen geborgt und haben wir dann am Sportplatz, da wo der Ort umfahren worden ist, haben wir dort dann hingestellt und haben dort dann unser Brot und Gebäck verkauft. Und da muss ich sagen, sind wirklich sehr viele Leute dann stehen geblieben und haben halt statt in der Filiale dort mehr Brot gekauft.
Ja.
Genau, ja. So, jetzt muss ich kurz beginnen. Grüß Gott, die Dame. Bitte schön, meine Liebe.
Ein Brot, die ich meine immer?
Ja.
Da habe ich jetzt eine Empfehlung.
Ja, sehr gerne. Ich hätte hier oben ein Bauernbrot, das ist ein halbes Kilo oder ein Kilo. Das sind meine Bauernbrote, das sind mit 90% Roggen und 10% Weizen. Alle mit Natursauerteig.
Okay.
Das war der Mischbrot, das ist mit 70% Roggen und 30% Weizen, auch mit einem Natursauerteig. Oder dann eher die Dinkelgeschichte, das ist der Dinkel-Vollkornbrot mit Haferflocken und das ist ein Dinkel-Malzbrot, auch mit Natursauerteig. Das in der Mitte ist ein Vitalpilzbrot. Das ist ein Weizenteig mit Shiitake-Pilzen und Mangold.
Okay. Also als Toastbrot funktioniert das aber nicht, oder?
Sie können alle Brote eigentlich toasten, das ist kein Problem. Das ist natürlich toll, weil da haben sie eine große, so wie eine Toast, halt eine Schnittfläche, eine schöne, was sie dann...
Ich probiere mal das Bauernbrot.
Ja, gerne.
Aber sie direkt jetzt von einem Kastel Toastbrot oder so etwas wie
ein... Habe ich jetzt nur auf Bestellung immer herum. Dadurch, dass ich nur 3 Tage herum bin.
Ich habe schon öfter Anlauf genommen.
Erkennen Sie, super.
Ja,
super,
ja.
Perfekt.
Ich brauche nämlich auch Kekse, aber die hätte ich eher bestellt. Die brauche ich erst 2 Wochen.
Alles klar, dann bestellen wir welche. Der halbe Kilo kostet 26,50. Oder Sie nehmen die 320 Gramm. Das sind ein halber Kilo und das sind die 320 Gramm.
Na, einen halben Kilo möchte ich jedenfalls bitte.
Ja? Für wann wollen wir uns kommen?
Ach, Sie sind da bis Donnerstag, oder?
Bis
also das wäre dann
am 25. sind wir nicht. Also da, die Woche.
Ja,
am 18. ja.
Das ist der 18. Ja, aber am 18.
Am 18. passt.
Wollen Sie dann nicht mehr, oder?
Einen halben Kilo oder ein Kilo?
Ja, es ist schon geschickt, wenn es so verbockt sind. Ich nehme zweimal ein halbes Kilo.
Zweimal ein halbes Kilo.
Ich möchte noch gern aber 3 Hansen.
Ja.
Dann das Salzstange, oder?
Genau, das ist ein Butterhaushaltsstange.
Aha, das schon fein.
Dann haben wir die Aktion 4 plus 1 immer.
Du gut, man wird es eingefroren können.
Genau, so
wie das. Dann bitte füllen.
Ja, gerne.
Beim Zuhören und Gustieren habe ich übrigens meine Entscheidung getroffen. Und die fällt auf die Schaumrollen. So etwas Gutes findest du nur mal selten. Optisch, geschmacklich, eine Sensation. Aber das soll ja hier keine Werbesendung werden. Ganz schön schwer eigentlich, bei einem Bäcker nicht ins Schwärmen über seine Backwaren zu kommen. Kritisch wird dieser Podcast schon einmal nicht.
Ja, das ist ja genau das, was wir vorher geredet haben, gesagt, wie kommt man auf dich eigentlich? Gesagt, und jeder, der kommt, gesagt, hätte gern schon länger gutes Brot gehabt.
Genau. Sehr viele kommen das und sagen das eigentlich. Ja.
Ja.
Da ist halt ein bisschen das Problem gewesen, dass wir ein bisschen versteckt sind und uns sieht man einfach nicht. Ja. Meine Partnerin, meine Frau, die hat eben das Friseursalon da herum. Ist schon jetzt, wie lange hast du das? 8 Jahre, gell?
2018.
2018 hat sie den Betrieb da übernommen und ist selbstständig da herum und hat eigentlich gesagt, sie will kein Personal mehr haben, weil das einfach, ja,
ja.
Schwierig ist. sagen wir mal so, und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir mal eine Kombination in Wien mit Friseur und Bäckerei gemeinsam heroben. Einmal die Woche. Und mittlerweile sind wir dreimal die Woche heroben. Und hat dann nur da eine Schiebewand einbauen lassen. Und wir genießen das eigentlich dreimal die Woche. Wenn es bei mir geht, bin ich selbst heroben und somit können wir dann auch drei Tage gemeinsam den ganzen Tag eigentlich verbringen. Und das ist halt auch was Schönes, was man dann da leben können, ja.
Ja, ja. Das heißt, der Burgenlandbezug ist nur über die gekauft.
Burgenlandbezug, wir haben schon Verwandte auch unten im Burgenland, aber jetzt dieser Bezug jetzt runter war eigentlich nur die Bäckerei Wild, die was ich übernommen habe, genau.
Ja.
Richtig.
Dann hast du schon gesagt im Vorgespräch, eigentlich bist du jetzt sozusagen auf mehreren Standbeinen. Es gibt dieses Outlet oder
genau. Na, wir haben jetzt, mittlerweile habe ich jetzt eben Steinberg-Dörfel, da ist mein Hauptgeschäft. Da haben wir einen Nahversorger dabei. Bin auch Trafikant, da habe ich dann einen Trafik auch dabei.
Mhm.
Wobei aber seit mein Vater verstorben ist, habe ich dann aufgehört mit den Zigaretten, weil ich wollte. Es ist einfach viel Geld im Umlauf und es bringt mir persönlich jetzt finanziell nicht wirklich was. Und ich wollte es auch nicht mehr weiter fördern. Mhm. Eben, weil mein Vater hat das COPD gehabt und ich habe gesagt, nein, aus, ich mag das nicht weiter fördern, warum mache ich das? Jetzt mache ich ein gesundes Brot und gesundes Gepäck und verkaufe dann die Zigaretten. Das passt für mich einfach von der Philosophie nicht mehr zusammen. Ja. Und dann habe ich das aufgehört. Was wir noch haben, ist jetzt ein Lotto verkauft, das machen wir noch.
Mhm.
Und Zeitungen, sonst aber nichts. Genau, dann habe ich noch jetzt seit kurzem einen Selbstversorgungsladen. Der ist in Lackendorf, wo die Kunden selbst in den Shop reingehen, können das Brot und Gepäck selber nehmen und dann gibt es eine Selbstbedienungskasse, wo das Ganze dann bezahlt wird. Die Produkte, die was dann verpackt werden, können sie dann einscannen und ansonsten gibt es halt Bilder oder Untergruppen, wo man dann das Produkt sucht. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das wird auch sehr gut angenommen. Eben aus dem Sinn auch wieder, dass nirgendwo mehr ein gescheites Brot zum Kaufen gibt und die Leute schätzen das wirklich sehr. Und ein Nahversorger, der stirbt leider Gottes auch schon in jeder kleinen Ortschaft aus, weil es eben schon wirklich sehr, sehr schwer gemacht wird für jeden Unternehmer, Kleinunternehmer, sage ich mal, dass man dann gescheit, stabil überleben kann. Und in Wien haben wir die Filiale jetzt auch schon mittlerweile 3 Jahre, glaube ich, sind wir schon da. Genau, und zusätzlich habe ich noch die Kastelkreisler, das ist ein Partner von mir, der Schuschnick, ist das, der macht eben die Kastelkreisler. Mittlerweile hat der 8 Kastelkreisler, die was er betreibt.
Was ist das?
Ein Kastelkreisler ist auch so ein Selbstbedienungsladen.
Kastelkreisler?
Der nennt sich Kastelkreisler, ist der Schuschnick, heißt der Moritz Schuschnick, der betreibt das im Burgenland unten. Und das sind auf 8 Standorte, hat er eben so Kasteln. Sind das, wo dann mein Brot und Gepäck auch drinnen ist und verschiedene Handelswaren, wie, keine Ahnung, Dosen oder zum Naschen, Chips, dann ein paar regionale Bauern natürlich, die was auch dort ihr Obst und Gemüse reinlegen, Getränke und fertig Pizza und lauter solche Sachen verkauft ihr halt. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das haben wir jetzt auch schon seit 3 Jahren. Arbeiten wir da zusammen, ja. Hm. Dann habe ich noch die Hotels in Lutzmannsburg. Das ist die Hotel Kurz. Kennt man auch von den Nachrichten von Tennisspielen in Oberpullendorf. Da wird immer das Wimbledon-Bild und so weiter. Ich glaube, Wimbledon sagt man. Ich bin nicht so gewappnet mit denen.
Mhm.
Aber von denen her kennt man das eigentlich. Ja. Lutzmannsburg, die Therme Lutzmannsburg kennt man auch.
Mhm.
Die Kindertherme. Und dort werden auch die Hotels von mir beliefert. Genau, und dann halt ein paar so kleine zerquetschte Kunden noch, was wir haben.
Ja.
Und dann auf einige Märkte sind wir auch präsent. Wie in Wiener Neustadt haben wir jeden Samstag. Da stehen wir meistens auch selbst am Markt mit einem Verkaufsanhänger. Jetzt waren wir 3 Tage in Schloss Lackenbach, zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt. Das war auch sehr schön. Ja, und so halt ein paar kleine Märkte, was immer wieder anfallen.
Ja. Ja.
Wir schauen halt, dass wir uns überall ein bisschen breit aufstehen.
Wie sieht denn das Bäckergeschäft aus? Vor allem auch in einer Zeit, wo man sich irgendwie alles nach Hause liefern lässt und sogar auch schon Lebensmittel Wie stehst du da dazu? Oder wie sieht das Bäckergeschäft? Wie kommt das Brot von der Backstube zum Kunden? Wie schaut der Weg aus? Oder wie siehst du da den besten Weg?
Also der beste Weg ist noch immer, also in der heutigen Zeit natürlich, Mundpropaganda noch immer und Sozialmedien. Mhm. Also in den Sozialmedien ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man da präsent ist, weil man einfach einen Kundenstock oder Menschen ansprechen kann, was man nie in einem Geschäft allein nicht schaffen würde. Also mache ich halt auf Instagram oder Facebook ein paar so, versuche halt lustige Videos reinzumachen, wo man dann schon teilweise, das eine Video hat, glaube ich, fast 200.000 Personen erreicht, was die angeschaut haben, das ist angeklickt worden. Und das schaffst du nie, selbst in einem kleinen Laden, ja, dass du 200.000 Menschen auf einmal ansprichst für ein Produkt jetzt. Und wenn nur 10% von denen überbleiben, ist schon super. Und es kommen wirklich einige Leute, auch da bei uns in Wien, wie wir gesagt haben, ich habe den Clip gesehen, so haben wir gesagt, jetzt muss ich mal herschauen, ich muss mir das Ganze anschauen und kosten. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und die persönliche Präsenz natürlich, dass man auch zu dem steht, was man produziert.
Ja, ja.
Das ist sehr wichtig. Ja, ja. Ja. Genau, ansonsten ist halt schon relativ schwer nach wie vor in der Bäckerbranche. Eben mit diesen ganzen Supermärkten. Wir haben jetzt auch bei uns in Steinbergdörfer, bevor man hineinfährt, in den Ort haben wir einen großen Pillar bekommen und einen McDonald's. Also alle, die was dann zum Beispiel bei einem Schlechtwetter zum Pillar einkaufen gehen, nehmen sie natürlich jetzt auch das Brot dort mit, weil da setzt sie nicht mehr ins Auto rein und fährt mit zu mir runter ins End im Ort und kauft bei mir dann das Brot. Also da sind natürlich auch sehr, sehr viele Kunden weggebrochen, was man dann natürlich im Geldbeutel spürt. Deswegen ist wirklich wichtig für uns kleine Bäcker oder mittelständigen Bäcker, dass man sagt, okay, man muss sie breit aufstellen und wirklich präsent sein im Internet, dass man da nicht untergeht oder dass man auch gesehen wird, sagen wir so.
Mhm. Mhm.
Ja.
Welche Chance hat man als Bäcker noch in 10 Jahren? Was ist da drin?
Also, es ist schwer zu sagen. Also, wenn man normal den Bäckerbetrieb so weiterführt, wie es halt bis jetzt gewesen ist, ist es sehr, sehr schwer. Also ich glaube, da stirbt ein kleiner Bäcker nach einem anderen Weg, so wie es jetzt auch ist. Also du musst wirklich schauen, wie du es noch bewältigst, dass auch Geld überbleibt. Weil von einer Semmel, die kostet jetzt da 45 Cent oder 46 Cent, da musst du einige Semmeln verkaufen, dass da was überbleibt. Und alleine nur mit den Lohnkosten, die was auch jetzt innerhalb von 3,5 Jahren, jetzt seit 2021 eigentlich, bis jetzt sind die Lohnkosten um 23,5% gestiegen. Und das ist schon wirklich hart, ja. Also das ist pro Person, kannst du es rechnen, sind 400 Euro, was jeder Mitarbeiter schon mehr bekommt. Und jetzt noch dazu die Krankenkasse und alles Mögliche, sind wir schon bei 800 Euro, was man zusätzlich mehr Kosten hat an einer Person. Und bei großen Unternehmen merkt man es ja sowieso, wie der Mann. Er hat 600, 700 Mitarbeiter. Und das müsst ihr mal ausrechnen, wie viel Geld das ist. Ja. Also, das ist auch nicht nur für uns kleinen Bäcker schwer, auch für die Großen. Ja. Und da muss man dann schon beginnen zum Umdenken. Was macht man? Wie kann man halt das Ganze so weiterleben, dass auch ein Geld überbleibt? Und im Endeffekt ist halt so, dass man schaut, man muss leider Gottes an die Mitarbeiter sparen, weil das ist der größte Brocken, was einen in einem Handwerksbetrieb, sage ich mal, wehtut, ja.
Mhm.
Ja. Also leicht ist es auf jeden Fall nicht.
Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du, Mitarbeiterinnen?
Also ich habe begonnen mit 10, dann waren wir kurz einmal auf 14 und jetzt mittlerweile sind wir auf 8 Leute, auf 8 Mitarbeiter, einschließlich mir. Und wir haben jetzt damit die 8 Leute eigentlich viel mehr Produktion als vorher, vor 4 Jahren, weil wir eben ja mehr jetzt umsetzen. Ja.
Mhm.
Und ich habe jetzt damit die 8 Leute, zahle ich eigentlich das, was ich damals zahlt habe, mit den 14 Leuten fast an Lohnkosten.
Mhm.
Und es geht sich aber, jetzt geht es sich super aus, muss ich schon sagen. Das passt jetzt einigermaßen. Nur wir sind natürlich auch unterbesetzt. Also das heißt für uns generell, im Betrieb, so wie mein Sohn, der steht da teilweise 12 bis 15 Stunden drinnen.
Mhm.
Ich habe einen Arbeitstag meistens von 20 Stunden. Also das ist schon hardcore teilweise, ja. Aber anders geht's leider nicht. Ich erhoffe mir halt, dass es irgendwie, dass ich noch eine Lösung finde, wie es noch besser geht, dass wir wirklich weniger arbeiten müssen, dass ich noch mehr Mitarbeiter einstellen kann. Und da muss man halt schauen, so wie mit den Selbstversorgungsladen, das funktioniert wirklich super. Da machen wir einen tollen Cashflow, sage ich mal so. Und da wäre eben das Ziel für mich jetzt, dass wir das noch ein bisschen ausbauen und wenn wir dann noch ein paar dazu bekommen, dann wird das auch super fruchten, ja.
Produkt. Im Supermarkt kostet Brot oft weniger als ein Kaffee zum Mitnehmen. Und doch steckt in einem guten Leib mehr Wissen als in so mancher Excel-Tabelle. Die Frage ist ja nicht, ob wir uns gutes Brot leisten können, sondern was wir verlieren, wenn wir es nicht mehr tun. Ich mag ja auch meinen lokalen Supermarkt. Bei der Wurst und bei der Kasse habe ich mittlerweile sehr gute Bekannte. Aber wenn ich ab jetzt beim Brot anstehen werde und die Schnellbacköfen sehe, werde ich sicher nachdenklich werden. Im Kampf Einzelgeschäft gegen Supermarktkette gibt es keine zwei Überlegungen, zu wem man halten muss.
Ja. Gibt es Nachfrage nach dem Beruf? Also hast du Schwierigkeiten, Leute zu finden?
Sehr schwer. Also einen richtigen Bäcker findet man gar nicht mehr. Also ein guter Bäcker, sage ich mal, der hat schon einen Job. Da ist dann die Kunst, dass man diesen abwirbt von irgendwelchen anderen. Aber das geht natürlich auch noch finanziell. Und das kleine Unternehmen kann man leider nicht so viel bieten. Da kann man nur vielleicht anders irgendwie motivieren mit weniger Arbeitszeit oder so. Aber ansonsten einen guten Bäcker zu finden ist in der heutigen Zeit sehr schwer. Also überhaupt bei uns unten, wir sind in einem Dorf, das sind jetzt 100 Kilometer von Wien entfernt, an der ungarischen Grenze. Und wenn wir einen Bäcker bekommen, das ist meistens auch ein Ungarer. Und da ist halt das sprachliche, die sprachliche Barriere schon ein Problem. Wenn man sagt, okay, jetzt machen wir Sauerteig oder wir machen ein langzeitgeführtes Brot. Die Kommunikation ist extrem schwer. Erstens das und zweitens kennen sie das gar nicht, weil die haben eine ganz andere Ausbildung in Ungarn jetzt zum Beispiel. Und die können auch keine Handsemmeln oder mit weichen Teige umgehen. Das kannst du nur, wenn du wirklich da in Österreich auch gelernt hast, beziehungsweise wenn dich der Beruf wirklich interessiert, ja. Wenn da die Liebe dahinter steckt. Ja, das ist sehr, sehr schwer, jemanden zu finden.
Aber das heißt, dass du bildest jetzt auch aus, oder?
Also wenn ich die Möglichkeit hätte und ich kriege einen Lehrling sofort, ja.
Aber auf jeden Fall. Gibt's ja weniger.
Leider bei mir unten nicht. Das hat sich jetzt einmal jemand beworben als Lehrling. Der hat Interesse gezeigt, aber der hat jetzt noch ein Schuljahr und dann schauen wir mal, ob er wirklich kommt. Und das wäre natürlich toll, weil den kann man dann so hinrichten, wie man das braucht und anlernen, wie wirklich ein Bäcker Handwerk sein sollte. Ja.
Steigen wir da wieder zurück, ein Schritt oder zwei eigentlich, ja, zu diesem Handwerk, hast du das jetzt auch gesagt. Was macht das aus, Hand zu werken? Du hast ja den Wechsel gemacht von sozusagen vom Denken, Beraten, ja, eigentlich Managen, zum handwerklich Arbeiten. Was ist da anders? Was löst das bei den Menschen aus? Was hat es bei dir ausgelöst? Oder?
Der Unterschied ist ja, es sind halt Großbetriebe, wenn du jetzt, allein nur wenn ich jetzt die Krapfen hernehme, ja, es gibt super tolle Maschinen mittlerweile, ja, die was ein paar Millionen kosten, ein paar hunderttausend Euro, mit denen kannst du es natürlich auch machen, ja. Aber du mischst den Teig runter, du hast in einer super großen Produktion, hast du halt eine computergesteuerte Mischmaschine, da sagst so und so viel Zeit mischt der Teig jetzt, der ist dann fertig. Zu einer gewissen Zeit schmeißt es in die Maschine rein, das fährt automatisch durch. Also das sind keine Fachkräfte oder Bäcker mehr gefragt. Ja. Das ist einfach nur mehr Knopf drücken und fertig ist die Geschichte. Da schaut keiner mehr auf diese gewissen Parameter und das ist auch teilweise bei den Großen das Problem, dass die nicht wirklich einschreiten können auf die so Feinheiten von den Teigen. Für mich ist ein handwerklicher Beruf das, wenn ich sage, okay, wir mischen jetzt einen Teig, wir machen jetzt einen Dampfel zum Beispiel bei den Krapfen, der was dann 2-3 Stunden steht oder länger. der Teig wird zusammengewogen, alles mit der Hand. Also das Mehl lassen wir schon durch ein Silo hinunter. Oder die ganzen Zutaten werden dann halt per Hand verwogen. Das kommt dann rein und je nachdem, wie sie das Mehl verhaltet mit dem Wasser, je nachdem, wie sich der Kleber entwickelt, so richtet sie eben die Mischzeit dann. Ja, es gibt schon eine vorgeschriebene Mischzeit von mir, also von der Zeit her langsam mischen und dann kneten, wie lange er das machen soll. Aber im Endeffekt ist es dann Eckers Arbeit oder von meinem Sohn jetzt, der steht in der Backstube, die Arbeit, dass er das sieht, okay, der Teig ist jetzt super, nach 6 Minuten fertig ausgemischt, der Kleber hat sich super entwickelt. Das muss man halt dann in die Hand nehmen und wirklich schauen, ob das passt oder nicht. Und der macht 1 Minute weniger oder mehr, macht er extrem viel aus. Und das ist halt im Handwerk, so wie bei uns jetzt, ist das schon was Tolles, weil jeder Teig oder jeder Tag, ist allein nicht nur von der Raumtemperatur und so weiter, ist immer ganz was anderes. Also jeder Mensch ist verschieden und jeder Teig ist auch verschieden. Und man muss sich am Teig anpassen und nicht der Teig an uns, dass ich sage, okay, jetzt schreibe ich das vor mit 2 Minuten langsam mischen, 5 Minuten schnell, fertig ist der Teig. Bei uns wird wirklich gemischt, geschaut, passt der Teig, ja, passt die Temperatur vom Teig und dann erst wird das Ganze freigeben, dann hat der Teig Zeit zum Reifen und dann wird er aufgearbeitet. Auch alles per Hand natürlich.
Das heißt schon dieses Herstellen.
Das Herstellen. Genau, so. Richtig, ja. Und das ist total was Schönes, ja. Und wie ein Arzt, wenn er seinen Beruf macht, der muss auch seinen Job lieben, weil sonst würde er auch nicht sowas machen, ja. Und da ist auch jeder Patient anders. Und so sehen wir das halt auch bei unseren Teige, oder?
Ja.
Das muss jeden anders mit Liebe und Leidenschaft behandeln, weil sonst wird es nichts.
Wenn man das so in Vergleich stellt, was man so tut, dann hätte man, also ich versuche das dann dir die Frage zu stellen, was für dich das Wichtigste daran ist oder ob das eine Balance ist oder ob du da noch andere hast. Also einerseits hat man ja das Brot oder das Werk, das, was man herstellt, was du jetzt beschrieben hast. Das Interessante ist, das herzustellen. Ob das jetzt händisch oder maschinell, aber da kommt was raus. Dann hast du noch dieses Unternehmertum, also erfolgreich angefangen, seinen Lebensunterhalt erfolgreich bestreiten zu können. Das ist bei dir das Unternehmerische. Und dann hast du sehr viel Kundenkontakt. Also du kannst das ja recht nicht ohne das Handeln machen, für Kunde handeln. Sozialer Kontakt.
Genau.
Interessant, muss man deine Instagram-Seite mal anschauen. Jetzt bin ich vorbereitet.
Ja.
Was ist da für dich, oder gibt es da noch Parameter, wo du sagst, das macht es eigentlich aus, das ist so dein Punkt, oder in dem Dreieck?
Ja, das Dreieck ist schon sehr gut aufgebaut, sage ich mal, von dem her. Was natürlich dazu kommt, ist auch die Rohstoffqualitäten, dass man da halt schaut, dass man wirklich gute Rohstoffe, regionale Rohstoffe einkauft. Die Zusammenarbeit mit regionalen Bauern zum Beispiel ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Und der Kontakt natürlich zu den Kunden, ja. Was natürlich dann auch sich ein bisschen widerspricht, was ich vorher gesagt habe, dass man sagt, man macht einen Selbstbedienungsladen, wo man dann gar keinen Kontakt eigentlich mehr direkt vor Ort mit den Kunden hat. Was man dann aber schon auch wiederum schafft mit den sozialen Medien. Wenn man präsent ist, wenn die Leute eine Ansprechperson haben, wo sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Also das ist, das kommt doch sehr, sehr gut. Ja. Oder eben auf die Märkte, wo man dann vor Ort steht. Dass das, ja.
Ja.
Genau.
Das unternehmerische Erfolgreichsein auch. Jetzt kann man es nicht absehen, ob es ein Familienbetrieb wird oder schon ist oder ob es auch übergeben wird einmal. Also das ist dann eher so traditionell irgendwie.
Das ist ja, jetzt schauen wir mal, wie lange wir das Ganze machen. Also meine Philosophie ist schon das gewesen, ich habe den Schritt auch in die persönliche Selbstständigkeit jetzt gewagt, eigentlich, dass ich auch meinen Söhnen oder meinen Kindern, jetzt habe ich mittlerweile 3 Kinder, dass ich denen beweisen kann oder zeigen kann, dass man von nichts eigentlich wirklich erfolgreich wird oder dass man seiner Leidenschaft einfach nachgehen sollte, dass man auch mit 0 Euro etwas starten kann, was eigentlich jeder gesagt hat, das ist unmöglich und du bist deppert, dass du das in der Zeit machst, dass du dich überhaupt selbstständig machst. Mhm. Und das war eigentlich schon der Sinn und Zweck der Sache, dass ich sagen kann, wenn man sich anstrengt oder das tut, was man liebt, dass man das sehr erfolgreich sein kann. Genau, und dass es einfach wichtig ist im Leben, dass man an etwas glaubt und dass man etwas tut. Ja.
Das wäre schon meine Frage zur Berufsphilosophie gewesen, die du schon vorweggenommen hast. Gibt es da noch was, wo du sagst, das ist eigentlich meine Philosophie?
Meine Philosophie ist nach dem Motto zu arbeiten. So, das habe ich zum Beispiel, das Motto hat damals bei der Firma Stammag, Stadtlaumalzfabrik, wo ich gearbeitet habe, eine ganz liebe Kollegin ins Leben gerufen. Das war eben das Motto, Lebe, Liebe, Backen. Und nachdem ist eigentlich die Philosophie aufgebaut, ja, dass ich sage, okay, wir leben täglich unser Leben. Wir lieben unseren Beruf. Wir lieben das, was wir tun. Und ja, das ist halt das Backen. Und das ist unsere Philosophie, nachdem wir eigentlich tagtäglich auch die Kraft haben, aufzustehen und jeden Tag in der Nacht zu backen und zu verkaufen und das Büro zu machen und ja, alles zu bewerkstelligen.
Wenn du so zurückschaust, was würdest du gleich machen und was würdest du anders machen?
Also es gibt eigentlich nichts in meinem Leben, was ich bereue. Alle Dinge, was ich gemacht habe, waren bewusst. Bewusste Handlungen, sage ich mal. Was ich anders machen würde, jetzt in dem Sinn, von Anfang an eigentlich weniger Personal einzustellen. Dann wäre ich von Anfang an ein bisschen mehr überblieben. Aber ja, ich habe eigentlich geglaubt, ich brauche mehr Leute, aber es geht auch mit weniger. Das ist zwar hart, aber ja, es geht leider nur so.
Okay, dann bedanke ich mich. Gibt's von deiner Seite, was du noch anfügen willst? Irgendwas?
Nein, einfach, ja, vielleicht ein paar Leute zu inspirieren, dann doch mal zu schauen, wem können wir fördern oder wo gibt's noch eine kleine Bäckerei, wo man sagen kann, hey, die schaue ich mir jetzt an, dort gehe ich hin und versuche mal den Vergleich mit einem Supermarkt zum Beispiel, ja. Dass man da einfach das Interesse oder dass man ein bisschen mehr hinterfragt von den Leuten her. Das wäre schon mal super, was eigentlich hinter dem Beruf Bäcker steckt. Mhm. Und dass man das viel mehr wertschätzt. Das wäre schon etwas, was ich gern in die weite Welt hinausschicken würde.
Vielen Dank.
Ja, ich sage danke fürs Kommen.
Brot ist etwas Seltsames. Es liegt einfach da, still, gebacken. Und doch ist kaum etwas so voller Geschichte. Bevor wir Fabriken bauten, bauten wir Öfen. Bevor wir Märkte organisierten, organisierten wir Getreide. Brot ist gespeicherte Zeit. Geduld in Scheiben geschnitten. Soziologischer Kommentar. Max Weber hätte vermutlich gefragt, welche Art von Rationalität hier am Werk ist. Zweckrational, schneller, billiger, planbarer oder wertrational, getragen von Sinn, Erfahrung und Verantwortung. Hannah Arendt wiederum hätte unterschieden, Arbeit, die nur verbraucht wird, Herstellen, das etwas Dauerhaftes schafft und Handeln, das Bedeutung stiftet. Aber es ist eigentlich absurd. Da liegt Brot auf dem Tisch, Mehl, Wasser, Salz, fertig. Und trotzdem holen wir Max Weber, Hannah Arendt und vermutlich gleich noch die Systemtheorie dazu, um uns die Arbeit und den Wert der Arbeit zu erklären. Nicht weil Brot so kompliziert ist, sondern weil es uns unangenehm einfach zeigt, dass Qualität Zeit braucht. Während wir also noch erklären, warum das gesellschaftlich relevant ist, geht der Teig ganz unbeeindruckt weiter auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Change Labor Podcast zum Thema, warum wir arbeiten. Passend zum Brot kann ich jetzt schon den zweiten Teil ankündigen und da geht es um das zweite Grundnahrungsmittel, nämlich das Bier. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Podcast. Ein kleiner Nachtrag. Die lässige Background-Musik ist von Marcin Krochowina. Thank you.